Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Willkommen zurück auf der Erde. Mit diesem Satz wurden am 28. August jene drei Frauen und drei Männer begrüßt, die exakt für ein Jahr an einem einzigartigen NASA-Experiment teilgenommen hatten. Die deutsche Physikerin Christiane Heinicke und fünf andere junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen simulierten auf dem hawaiianischen Berg Mauna Loa das Leben auf dem Mars.
Das ist der voluminöseste Berg auf der Erde, auch einer der höchsten, höher als der Mount Everest, fängt aber halt unter dem Meeresspiegel an.
Okay.
Auf 2000 Meter Höhe, 2500 Meter Höhe besteht der hauptsächlich aus Gesteinen, keine Vegetation, keine Tiere, ist extrem trocken.
Also, da hatten Sie Ihr Haus, sollen wir das mal ein bisschen genauer angucken, knappe 100 Quadratmeter für 6 Leute?
Genau, etwas mehr als 100 Quadratmeter.
Jeder hat ein kleines Zimmer gehabt?
Genau.
Wie sah Ihr Zimmer aus?
Das hat dann Bett, ein kleines schmales Bett, dann einen kleinen Tisch und noch einen Hocker dazu und noch ein bisschen Stauraum unterm Bett,
aha,
dann für die Klamotten.
Das klingt nicht nach sehr viel Quadratmeter.
Ich sag mal so, dieses Studio ist größer, wahrscheinlich dreimal so groß wie mein Zimmer.
Okay. Toilette, gemeinschaftlich vermutlich?
Genau, und es gab dann zwei Toiletten. Es gab in einem der Bäder dann auch eine Dusche, die wir entsprechend selten benutzt haben. Einen großen Gemeinschaftsraum, wo dann so an der Seite ein bisschen die Küche und auch der Essbereich war. Noch ein Labor dazu und dann hatten wir quasi außerhalb der Kuppel noch einen Container angeschlossen, der dann mit unseren Vorräten bestückt war.
Vorräte waren vermutlich tiefgefroren?
Vorräte waren gefriergetrocknet.
Gefriergetrocknet?
Gefriergetrocknet. Das klingt erstmal so ein bisschen wie tiefgefroren, es ist aber nicht tiefgefroren, sondern da wird das Wasser, dem Essen wird das Wasser entzogen.
Aha.
Und auch bei sehr niedrigen Temperaturen. Und wenn man das dann hat, versetzt man das in der Regel erstmal mit Wasser. Gerade bei Fleisch und bei Gemüse kommt es dann dem ursprünglichen Essen doch sehr nah. Also auch geschmacklich, wie auch in der Konsistenz.
Was isst man 365 Tage?
Gefriergetrocknetes.
Die ganze Palette, was man sich vorstellen kann?
Genau, die ganze Palette, was man sich vorstellen kann. Wir hatten eine große Auswahl an Gemüse, Fleisch. Wir hatten auch Obst, Gewürze natürlich und natürlich Nudeln und Reis.
Ansonsten, was gab es zu trinken?
Wasser.
Ausschließlich?
Wasser, gelegentlich für die Kaffeetrinker dann mit Kaffee versetzt oder mit Tee noch mit reingeworfen. Und wir hatten dann so Limonadenpulver, ähnliches.
Also kein Bier, kein Wein, kein Champagner,
kein Alkohol.
Keine Zigaretten, logischerweise.
Logischerweise.
Keine Drogen.
Natürlich nicht.
Soweit man es kontrollieren konnte. Wer hat eigentlich geputzt bei Ihnen?
Jeder.
Gab einen Putzplan wie bei einer WG?
So ähnlich. Also wir hatten, Sonntag war unser großer Putztag und dann hatte jeder seinen Bereich, für den er zuständig war. Zwei oder drei Leute haben sich um die Toiletten gekümmert, zwei Leute haben sich um die Küche gekümmert und ich war für Staubsaugen im Gemeinschaftsraum und dann auch oben in den Zimmern zuständig.
Der Mars ist kleiner als die Erde. Der Mars ist weiter weg von der Sonne und deshalb unfassbar kalt und vor allem seine Strahlung ist absolut tödlich. Das sind die Bedingungen für die Menschen, die irgendwann mal als Erste auf dem Mars landen werden. Die junge deutsche Geophysikerin Christiane Heinicke hat auf Hawaii das Leben auf dem Mars simuliert. Exakt 365 Tage und 365 Nächte.
Eine der schönsten Erinnerungen waren unsere Außeneinsätze, insbesondere die Außeneinsätze, die uns dann auch weiter weg vom Habitat geführt haben. Und wir hatten etwa 100 Höhlen in der näheren Umgebung des Habitats, die wir natürlich erkundet haben. Und insbesondere dann zu meinem Geburtstag, mein Geburtstagsgeschenk war quasi unsere erste Höhle zu erkunden.
Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, ach, darauf könnte ich jetzt eigentlich verzichten? Oder mir ist klar geworden, so der klassische WG-Typ bin ich vielleicht doch nicht?
Ich habe ja vorher schon in WGs gewohnt. Also so ganz neu war die Situation dann nicht. Und ich war auch vorher schon unterwegs in abgelegenen Gegenden zum Tracking, dann privat unterwegs und halt auch da schon auf mich allein gestellt gewesen. Insofern wusste ich schon, worauf ich mich einlasse.
Die Mutter aller Fragen ist natürlich die, Wann gibt es die erste bemannte oder befraute Mars-Expedition? Was glauben Sie?
Also es gibt ja so verschiedene Ziele, die sich die verschiedenen Organisationen gesteckt haben. Also die NASA zielt so auf 2035. SpaceX jetzt hat gesagt, das schaffen wir auch in 2025. Die ESA ist da vorsichtiger und sagt 2050 und vorher geht das nicht. Wenn sich die Politiker, die US-Regierung oder auch die europäischen Regierungen dazu bekennen würden und dann auch langfristig das Geld in die Forschung dafür stecken würden, dann wäre das durchaus in 15, 20 Jahren auf jeden Fall realistisch. Mhm. Bloß daran, denke ich, hängt es im Moment noch so ein bisschen.
Ansonsten wird dieser Trip, wenn er denn stattfindet, ich glaube zwischen 2 und 3 Jahren stattfinden, Hin- und Rückflug zusammengerechnet und Aufenthalt natürlich auf dem Mars. Angenommen, Frau Heinicke, der Entscheidende oder die Entscheidenden, würden Sie fragen, würden Sie sagen, ja, ich fliege mit?
Ich denke ja, wenn die richtigen Leute dabei sind, wenn es einen Rückflug gibt und die Technik bis dahin auch ausgereift ist.
Technik ist klar, richtige Leute. Ich weiß nicht, ob Sie sich das aussuchen dürften.
Man kann gar nicht verantworten, eine Crew zusammenzustellen, bei der sich von vornherein schon 2 Leute nicht grün sind. Schon kleine Reibereien verstärken extrem im Laufe der Mission. Das heißt, wenn sich von vornherein schon Leute nicht aufstehen können, dann wird das nochmal verstärkt in der Isolation. Es ist sehr unverantwortlich, da 2 hinzuschicken und dann zu riskieren, dass einer davon nicht lebend zurückkommt.
Wenn Sie sagen, nur mit Rückflug, es gibt ja Initiativen, ich glaube, es geht in die Tausende, wo Leute sagen, also wir wollen unbedingt auf den Mars, wir wollen da gar nicht mehr zurück. Was halten Sie davon?
Nicht viel. Also ich halte es für komplett unethisch, Leute zum Mars zu schicken und zu wissen, dass sie dort sterben werden und wahrscheinlich auch deutlich früher sterben werden als auf der Erde. Ich meine, es ist durchaus bekannt, dass wenn man Leute irgendwo zum allerersten Mal hinschickt, ich meine, beim Mond ist man ja auch ein gewisses Risiko eingegangen, wenn man Leute zum Mars schickt, das Risiko besteht natürlich, dass die auf dem Weg oder auf dem Mars dann sterben. Allerdings von vornherein zu sagen, ja, wir schicken die jetzt los und wir wissen, die werden dann auch da bleiben und da begraben werden, halte ich für unethisch.
Benno Köpfer ist Islamwissenschaftler, er arbeitet für den Verfassungsschutz in Baden-Württemberg und er hat es bei den Salafisten mit Menschen zu tun, für die der Islam alles und unsere Demokratie nichts ist.
Das ist sicher eine Möglichkeit, Salafismus zu definieren. Und ein anderer ist noch, da kommt auch der Name her, Salaf as-Salih, die Orientierung an der Frühzeit, an den ersten Gefährten, die rund um Mohammed den Islam angenommen haben. Dieses goldene Zeitalter soll sozusagen wiederbelebt werden. Deswegen betrachten manche auch Salafisten als eine Form von Nachspielen der Vergangenheit, so eine Art Reenactment, wie manche auch heute andere Dinge spielen.
Die müssen doch eigentlich todunglücklich sein, weil sie in einer Welt leben, die sie ablehnen und von einer Welt träumen, die längst untergegangen ist.
Ja, aber auch dafür gibt es ein schönes salafistisches Konzept, eben diese Ruhraba, so wie der Islam zu Beginn, was ganz Fremdes war, Ruhraba heißt die Fremden, so sind sie natürlich ein Fremdkörper innerhalb einer aus ihrer Sicht islamfeindlichen Welt. Und je feindlicher ihnen diese Umwelt begegnet, desto stärker werden sie in ihrem Salafismus, beziehungsweise sie würden ja nicht sagen, ich bin Salafist, in ihrem Muslimsein bestärkt.
Ich habe vorhin die Zahl genannt, 600 sehr radikale Salafisten in Baden-Württemberg. Ist das eine korrekte Zahl?
Das ist die veröffentlichte Zahl in unseren Jahresberichten. Das ist eine konservative Zahl von Personen, die sozusagen über längere Zeit quantifizierbar sind, auffällig geworden sind. Darüber hinaus muss man immer zugeben, es gibt ein Dunkelfeld. Denken Sie nur an die sozialen Medien. Wenn ich dort eben schaue, Klickzahlen, Like-Angaben, dann komme ich auf eine höhere Personenzahl, die wir als Potenzial beschreiben können.
100 dieser 600 radikalen Salafisten seien gewaltbereit. Auch korrekt?
Das ist die Zahl, die vor allen Dingen dann auch bei den Strafverfolgungsbehörden eine große Rolle spielt. Das sind dazu zählen auch Personen, die mit laufenden Ermittlungsverfahren zum Beispiel belegt sind. Das sind Zahlen, die dann auch bei Staatsanwaltschaften und bei der Polizei eine große Rolle spielen. Ja, das ist eine belegbare Zahl, diese 100 noch was Personen.
Würden Sie sich zutrauen, eine Zahl zu nennen, wie viele dieser Gruppe möglicherweise auch bereit wäre, ein Selbstmordattentat auszuführen?
Na, da fragen Sie gleich nach der, wenn man so möchte, schwierigsten Variante, den Anschlag zu begehen. Das ist muss prozentual ein sehr kleiner Teil sein. Warum sage ich das? Wir haben vor wenigen Monaten Datenblätter bekommen, die sind auch veröffentlicht worden von Kämpfern, die sich auf den Weg zum IS gemacht haben. Und der größte Teil ist auch gefragt worden, wollt ihr einen Selbstmordanschlag machen? Der größte Teil wollte Kämpfer sein, der will eine Bombe platzieren, der will kämpfen mit der Kalaschnikow im Anschlag, aber tatsächlich eine Sprengweste anzuziehen und sich dann in die Luft zu sprengen, das dürfte ein sehr kleiner Teil sein, der sowas macht.
Prävention und Aufklärung sind wichtig, aber auch eine konsequente Strafverfolgung durch den Staat. Das sagt der Islamwissenschaftler Benno Köpfer, der seit 15 Jahren für den baden-württembergischen Verfassungsschutz arbeitet und dort für die radikale Islamisten- und Salafisten-Szene zuständig ist. Als Köpfer in dieser Woche bei uns war, haben wir uns auch über den Ex-Boxer und Salafisten-Guru Pierre Vogel unterhalten.
Er hat auf jeden Fall in den sozialen Medien nach wie vor eine Anhängerschaft, die auch entsprechend für Klickzahlen und Like-Angaben sorgt. Aber er wird sicher nicht mehr so häufig zu Talkshows eingeladen, was noch vor ein paar Jahren möglich war. Und von daher ist diese Möglichkeit, sich auszutauschen, sicher ein bisschen kleiner geworden.
Dazu kommt, dass er sich, glaube ich, doch relativ deutlich gegen diesen islamischen Staat positioniert hat, mit dem Ergebnis, dass er ja eine Art Morddrohung bekommen hat.
Genau, in den sozialen Medien kursieren wie Fahndungsplakate, wo eben schon Blutspritzer über sein Gesicht gemacht worden sind, auf denen zu lesen ist Tod oder Tod. Also durch diese klare Positionierung seit Monaten gegen die Gewalt des IS hat er sich eben in der salafistisch-militanten, dschihadistischen Szene auch doch erheblich Feinde gemacht.
Welchen Stellenwert hat in dieser Szene Sven Lau? Man muss dazu sagen, der Mann sitzt seit einem Dreivierteljahr in Untersuchungshaft und es wird ihm aktuell der Prozess gemacht vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf.
Herr Lau kommt sozusagen aus der gleichen Szene. Die haben ja auch gemeinsam Veranstaltungen gemacht. Einladung zum Paradies hieß das ja sogar eine Zeit lang, was jetzt im Nachhinein sehr zynisch sich anhören mag, wenn man dran denkt, dass eben der eine oder andere tatsächlich vermeintlich den Weg ins Paradies, sprich nach Syrien, gesucht hat. Bei Sven Lau muss man abwarten, was das Verfahren noch ans Licht bringt. Also seine öffentlichen Äußerungen, die teilweise bis heute ja auch bei YouTube nachzurecherchieren sind, da werden sie sehr schwer die Verbindungen zum Islamischen Staat oder zu dschihadistischen Organisationen in Syrien knüpfen können. Mhm. Sven Lau, anders als Pierre Vogel, war aber in Syrien und da gibt es dann sicher viele Fragezeichen.
Auch Salafisten, radikale Salafisten werden älter. Was ist, by the way, eigentlich aus dem Dschihad-Rentner Reda Seyan geworden?
Der scheint noch immer sehr aktiv zu sein, mindestens mal. Er war 2012, hat er sich auf den Weg nach Syrien gemacht, war dort noch als Kameramann für den Sender Al Jazeera tätig und taucht dann 13 und 14 in wenigen Videos auf und gilt als eine Art Bildungsminister in Raqqa für den sogenannten islamischen Staat.
Wenn er denn noch am Leben ist.
Wenn er noch am Leben ist, also die letzten ein, zwei Jahre sind kaum noch nachzuvollziehen.
Und bekannt geworden ist er vor etlichen Jahren, weil er in Berlin vor Gericht erwirkt hat, dass er seinen jüngsten Sohn Dschihad nennen darf.
Genau, also damit wollte er sicher auch provozieren und hat ausgenutzt, was eben viele Dschihadisten, Salafisten machen. Sie okkupieren, kapern, so wird es auch von dem einen oder anderen genannt, islamische Begriffe und besitzen dann, wenn man so möchte, die Deutungshoheit und sind natürlich eine sehr lautstarke Minderheit. Also die Definition von Dschihad nur als bewaffneten Kampf, dass wir alle das darunter verstehen, ist, wenn man so möchte, ein Erfolg salafistisch-dschihadistischer Propaganda.
Ist die Tötung Unbeteiligter in einem Extremfall erlaubt? Um diese Frage geht es morgen Abend in der ARD im Fernsehfilm Terror. Produzent des Terrorfilms ist Oliver Berben, der in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster war. Terror wird im Übrigen nicht nur in Deutschland, sondern auch zeitgleich in 5 anderen europäischen Ländern gezeigt.
Im direkten Anschluss der Plädoyers wird in den jeweiligen Ländern zu dem jeweiligen Anchorman der Sendung geschaltet. In Deutschland wird es Frank Plasberg sein bei Hard Aber Fair, der dann die Runde, in der das Ergebnis später diskutiert wird, vorstellt. Dem Zuschauer wird in dieser Zwischenzeit 10 Minuten Zeit gegeben, circa, um die Entscheidung über Telefon oder online zu treffen. Und dann schaltet der jeweilige Sender in dem jeweiligen Land zurück in den Gerichtssaal und verkündet, ohne vorher das Ergebnis verlesen zu haben, das jeweilige Urteil. Im direkten Anspruch geht es dann direkt in die Gesprächsrunden, in der das Urteil auch innerhalb der Länder selber mit Schaltungen, wie wir es aus Aktenzeichen XY und so kennen, besprochen wird.
Ja, und da wird mit Sicherheit viel diskutiert werden, denn es gab ja auch schon Kritik seitens der Politik nach der Uraufführung des Theaterstücks. Da hieß es zum Beispiel, Schirach bringt die Leute dazu, eine falsche Entscheidung zu treffen und sie in die Wirklichkeit zu transportieren. Sehen Sie diese Gefahr auch für den Film?
Zunächst mal finde ich es prinzipiell sehr, sehr gut, dass über all diese Sachen auch kritisch diskutiert wird. Das ist im Grunde genau das, was wir möchten. Ich sehe es in dem Fall, auf das Beispiel, was Sie ansprechen, nicht so, weil der Zuschauer nicht für so einfach gestrickt gehalten werden darf. Er weiß ja sehr genau, dass er sich hier in einem Experiment befindet und er weiß auch ganz genau, dass er natürlich nicht faktisch über irgendeine Staatsräson abstimmt. Das ist ihm klar. Dieses Abstimmungstool und auch der Mechanismus, der dahinter steckt, dient einem einzigen Zweck, der Diskussion die Plattform zu geben.
Thema ist auch das Luftsicherheitsgesetz, das 2005 beschlossen wurde, im Fall einer Flugzeugentführung durch Terroristen einen militärischen Abschuss eben erlaubte. Und ein Jahr später wurde aufgrund einer Verfassungsbeschwerde der Paragraph für verfassungswidrig erklärt. Gab es da auch schon Meldungen bei Ihnen aus der Politik im Vorfeld?
Wir haben aus den unterschiedlichsten Bereichen inklusive der Politik Meldungen im Vorfeld, aber auch während der Produktion bekommen, die in allen Richtungen eigentlich sehr positiv gewesen sind dazu, dass ein Projekt dieser Art dazu dient, die Diskussion um die Problematik von solchen Entscheidungen auch öffentlich zu führen und in Gang zu halten.
Aber kann denn wirklich ein, ich sag mal, unbeteiligter Zuschauer wirklich so viel einsehen in eine solche Thematik, um auch ein Urteil zu fällen?
Sie werden überrascht sein, wie sehr auch Leute, die im sonstigen Bereich nichts damit zu tun haben, sehr vernünftige und sehr gute Entscheidungen treffen können, wenn sie sich mit einem Thema befassen und wenn es ihnen ordentlich erklärt wird. Ich habe über dieses Thema mit Ferdinand von Schirach sehr, sehr lange gesprochen, weil das natürlich einer der zentralen Elemente dazu ist. Und es ist wie im wirklichen Gericht auch, wenn sie dort Schöffen zu auch komplexen Fällen um ihr Urteil bitten und dieses Urteil ist ja nicht freiwillig, die müssen das ja auch fällen, ist das Erlebnis dessen, was mir Schirach auch berichtet hat, überraschend, wie stark und genau die Menschen, wenn sie die richtigen Informationen kriegen, sich bereit sind, mit solchen auch schwierigeren Themen auseinanderzusetzen.
Oliver Berben hat den Film Terror produziert und er hat mit Nicole Köster in Leute auch darüber gesprochen, was dieses Thema und was diese existenziellen ethischen Fragen mit ihm ganz persönlich gemacht haben.
Er wirkt immer noch nach. Es ist, genau wie Sie sagen, eben ein sehr viel mehr als nur in Anführungszeichen ein rechtliches Urteil. Es ist eine Frage der Moral, eine Frage der Art und Weise, in welchem Umstand man sein Leben oder das Leben der Gesellschaft, in der man sich befindet, beschreibt. Und dementsprechend glaube ich, dass es eine so allgemeingültige Frage ist, der sich jeder stellen kann. Das ist ja auch sofort ein überlegenswerter Fakt zu sagen, was befähigt mich als Zuschauer dazu, dieses Urteil zu fällen. Es gibt für jeden ein Thema innerhalb dieser Geschichte, warum er sich damit beschäftigen will. Und genau das ist es, was mich an dem Thema selber so angesprochen hat.
Welches Thema war es dann bei Ihnen?
Ich glaube, sehr persönlich darüber nachzudenken, was für Dinge mir in dem Zusammenleben in diesem wirklich wunderschönen Land am wichtigsten sind. In einer Zeit, in der man durch viele schreckliche Dinge im In- und im Ausland mit denen konfrontiert wird, ist es extrem wichtig oder es ist mir persönlich extrem wichtig, eine starke Gesellschaft zu haben, die auch abwehren kann, die sich durch eine starke Gemeinschaft auszeichnet, durch eine große Offenheit und vor allem durch eine starke Form der Demokratie und des demokratischen Verständnisses. Und das war für mich der hauptsächliche Punkt bei dieser, bei dieser Entscheidung, dieses Projekt, sage ich vielmehr, als Film zu machen, dass man diese Diskussionen öffentlich gerne auch führen kann, ohne gleich zu sagen, es geht nur der eine oder der andere Weg. Solange wir uns unterhalten, solange man darüber diskutiert, ist viel gewonnen.
Martina Gedeck in der Rolle der Staatsanwältin, die für die Würde des Menschen dann leidenschaftlich im Plädoyer eintritt. Es gibt ja auch schon Untersuchungen, wie das Publikum in dem Theaterstück entschieden hat. Im Theaterstück beispielsweise fällt das Urteil des Publikums anders aus. Was glauben Sie, wie kann auch eine Sympathie oder auch eine Antipathie bezüglich der Schauspieler ein Urteil des Publikums entscheiden?
Also zunächst mal ist das sicherlich ein starker Punkt. Jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau hat eine Wirkung auf die anderen. Bei den Schauspielern ist es natürlich nicht anders. Und natürlich wird Sympathie und Antipathie ein Teil der Entscheidung mit beeinflussen. Auch wenn wir mehrmals darauf hinweisen, das bitte nicht zu tun, können sie nicht ganz weg davon. Aber, und das war ganz interessant in einem meiner ersten Gespräche mit Ferdinand von Schirach, den ich genau das fragte und der als Antwort zu mir sagte, weißt du, Oliver, vor Gericht ist es genauso. Wenn ich also vor Gericht stehe und jemanden verteidige oder jemand verurteilt wird, spielt natürlich die Sympathie und Antipathie genauso eine Rolle. Und so verhält es sich natürlich auch bei den Richtern, Anwälten und Staatsanwälten.
Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag, jetzt mit dem Journalistenkollegen Jürgen Schmieder, der für die Süddeutsche Zeitung aus den Vereinigten Staaten berichtet. Schmieder lebt mit seiner Familie seit 3 Jahren in Los Angeles und verfolgt zunehmend fassungslos, in welchem Morast der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf inzwischen angekommen ist.
Es steht zu befürchten, dass Trump, weil er am Verlieren ist, noch schmutziger wird, als es ohnehin schon ist.
Geht das?
Man kann immer noch rassistischer, man kann immer noch schlimmer werden. Um die Leute nicht nur von ihm wegzudrängen, sondern von der kompletten Politik und damit von den Wahlen.
Ja.
Und das ist sein Ziel, dass seine Leute, die gehen natürlich zur Wahl, aber dass der Normalbürger so gefrustet ist, dass er nicht mehr zur Wahl geht.
Halten Sie es für realistisch, dass Trump in diesen verbleibenden 4 Wochen das Ding nochmal dreht?
Ja, in diesem Land oder in diesem Wahlkampf scheint alles möglich. Und die große Gefahr ist, dass der Durchschnittsamerikaner denkt, diese Wahl ist entschieden, ich muss ja gar nicht mehr gehen. Und das ist Trumps große Stärke, weil, das hat er ja bewiesen, er kann Wähler mobilisieren.
Das heißt, seine Leute werden in jedem Fall zur Wahl gehen, ja. die für Clinton sind oder mehr oder weniger
mehr oder
für
weniger,
Clinton
die bleiben
sind.
Daheim.
Die bleiben daheim, ja. Weil sie denken, die Meinungsumfragen sagen, das Ding ist gelaufen.
Genau, und das ist Trumps Stärke. Darauf wird er bauen, die Wahlbeteiligung so niedrig wie möglich zu halten, weil seine Leute ja definitiv zur Wahl gehen.
Okay.
Also Ziel wäre es, den Leuten zu sagen, geht bitte wählen. Alle.
Wobei Sie haben es mir vorhin gesagt, ja immer mal wieder SMS oder auch Mails kriegen, wo man Ihnen schon gratuliert dazu, dass Trump ja sowieso schon aus dem Rennen ist.
Ja, das ist ja der große Fehler. Also ab dem Zeitpunkt, wo du jemandem vor einer Wahl gratulierst, das zeigt die Geschichte, geht die Wahl anders aus. Mhm. Deswegen diese Umfragewerte, auf die kannst du ja überhaupt nicht gehen.
Okay.
Also die Leute müssen nach wie vor zur Wahl.
Haben Sie eine Erklärung dafür, Herr Schmieder, dass so eine Type wie Trump in einem Land mit einer solchen demokratischen Tradition wie den Vereinigten Staaten von Amerika nicht nur Milliardär werden kann, das kann man ja auch mit ziemlich kriminellen Methoden, sondern auch Präsidentschaftskandidat einer großen Partei?
Ja, es ist ja weltweit der Populismus im Vormarsch, nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland. In Deutschland hat es natürlich den Vorteil durchs Multiparteiensystem, dass man den Etablierten einen Denkzettel verpassen kann, ohne tatsächlich die AfD in die Regierung zu schicken. Ja, man gibt denen 20%. In Amerika mit dem Zwei-Parteien-System gibt es keinen Denkzettel. Dann wird natürlich so ein Populist wie Trump plötzlich Kandidat und vielleicht sogar Präsident.
Okay.
Also in so einem Zwei-Parteien-System ist es ganz gefährlich.
Was passiert, wenn diese Wahl knapper als gedacht zu Ende geht? Clinton knapp gewinnt, Trump knapp verliert und im Ergebnis dann seiner Konkurrentin nicht gratuliert, sondern von Wahlmanipulation spricht.
Ich glaube, dann ist das Schlimmste zu befürchten, weil dann natürlich siegestrunkene Demokraten auf der Straße auf extrem gefrustete Hooligans treffen, die ihren Gegnern auch nicht gratulieren werden, sondern die werden sagen, Wahlbetrug, die Medien sind schuld, also es sind immer die anderen schuld. Und dann sind Ausschreitungen, glaube ich, nicht ausgeschlossen. Und dann kann es an diesem Dienstag im November zu ganz unschönen Szenen kommen in Amerika. Und man muss auf Holz klopfen, bitte nicht.
Wie alt werden wir und wie alt können wir werden? Welche Rolle spielen die Gene und welche unser Lebensstil? Mit diesen spannenden Fragen beschäftigt sich Professor Björn Schumacher. Schumacher ist Mikrobiologe, Genetiker und einer der renommiertesten deutschen Altersforscher. Als er bei uns war, bekamen wir die Mail eines Hörers, der schrieb, es gäbe Meldungen, wonach ein Mann 145 Jahre alt geworden sei.
Es gibt immer wieder solche Behauptungen, schwirren immer wieder rum. Nur man muss wirklich sich darauf verlassen können, dass die Geburtsurkunde genau akkurat ausgestellt worden ist. Also sowas wird immer überprüft, wenn es dann solche Claims gibt. Und bisher ist doch niemand älter als die berühmte Calmont geworden.
Mit 122 Jahren.
Genau, genau.
Wird es jemals jemanden geben, der 145 Jahre alt wird oder älter?
Das ist dann möglich, wenn es vollkommen neue Entwicklungen gäbe in der Biomedizin oder wie wir uns unsere Organe wieder ersetzen. Aber im Moment ist das nicht am Horizont. Es geht vielmehr darum, also es scheint sich wirklich so bei 115 um ein Maximum zu handeln.
Ansonsten muss man vielleicht auch sagen, evolutionsbiologisch ist es ja vollkommen sinnlos, dass wir so alt werden, weil eigentlich haben wir doch, wenn wir uns fortgepflanzt haben, unseren Daseinszweck erfüllt.
Genau, genau so ist es. Und deswegen gibt es auch kein Programm des Alterns, sondern das Altern ist einfach die Folge davon, wie sich unser Genom in unserer Evolutionsgeschichte entwickelt hat. Und da kam es immer nur darauf an, dass die Gene in die nächste Generation gebracht haben. Das ist Fitness in der Evolutionsgeschichte. Wir sind ausschließlich am Leben, weil unsere Gene von unseren Eltern uns vererbt worden sind, von deren Eltern wieder und so weiter und so weiter. Wir leben heute so eine etwa 7000. Generation des modernen Homo sapiens und nur darauf kam es an.
Es gibt aber natürlich trotzdem auch Menschen, die sich im hohen, also Männer, die sich im hohen Alter fortpflanzen mit, keine Ahnung, 80 Jahren. Da nimmt aber die Evolution und die Genetik auch keine Rücksicht drauf und lässt diese Menschen oder diese Männer langsamer altern.
Nein, weil das evolutionsgeschichtlich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Denn die Reproduktion, die Fortpflanzung bei Menschen hat so traditionell in den ersten 3 Lebensjahrzehnten stattgefunden und das hat ausgereicht, um die nächste Generation zu installieren. Für danach gab es überhaupt keinen Grund, gar keinen Selektionsdruck dafür, dass wir noch länger unser Leben erhalten.
Das heißt aber doch, danach baut dieser Körper schon oder beginnt dieser Körper schon abzubauen.
Ja, genau, genau. Also wir sind ja Produkt unserer Evolutionsgeschichte. Niemand ist vom Himmel so gefallen, sondern wir sind selektiert worden darauf, auf was wir sind. Und da kam es immer nur darauf an, dass unser Körper erhalten wird für die ersten 3-4 Jahrzehnte. Für danach ist es vollkommen Schnutz.
Eins gehört. SWR 1.